Lockstädter Klimagespräche.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Lockstädter Klimagespräche. Ich bin Kerstin Walz, Umweltsoziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hamburg. Zu Beginn kurz ein paar Infos zum Kontext des Podcasts. Ich gehöre zum Projekt Klimafreundliches Lockstedt, ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, den Klimaschutz mit der lokalen Lebensqualität zu verbinden. Zusammen mit vielen weiteren Projekten gehören wir damit zur Leitinitiative Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Wir haben dabei zwei Schwerpunktthemen, die Stadtteilklimaarbeit im öffentlichen Raum und die autofreie Mobilität. Bei der Stadtteilklimaarbeit geht es uns darum, konkret klimafreundliche Ideen im Stadtteil auszuprobieren, Veränderungen anzustoßen und öffentliche Räume neu zu denken. Bei der autofreien Mobilität stehen alternative Formen der Mobilität jenseits des eigenen Autos im Mittelpunkt. Also es geht hier um die Frage, wie sich das Straßen- und auch Stadtbild verändern würde, wenn es weniger Autoverkehr gäbe. Warum jetzt ein Podcast? Wir wollen niedrigschwelligen Austausch auch oder gerade in diesen Zeiten bieten. Wir wollen ExpertInnen mit BewohnerInnen mit Stimmen aus dem Stadtteil zusammenbringen, um relevante Themen des Klimaschutzes aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, um ihren jeweiligen Alltagsbezug zu verstehen und sie in Expertendiskurse und öffentliche Debatten einzubetten. Heute in der zweiten Folge steht das Thema einer Energiewende von unten im Fokus. Also was man eigentlich selbst tun kann, um die Energiewende voranzutreiben und aktiver Teil davon zu sein. Wo liegen Möglichkeiten für MieterInnen und EigentümerInnen und vor allem auch auf welche Hemmnisse stoßen sie? Warum ist das Ganze relevant? Der Ausbau der Erneuerbaren geht voran. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern übertraf im letzten Jahr erstmals die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern, also aus Kohle, Gas und Öl. Aber trotzdem, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, braucht es einen noch größeren Anstieg und der Ausbau muss massiv weiter vorangebracht werden. Wenn wir uns dabei die Haushaltsebene angucken, dann sehen wir, dass von 2005 bis 2017 die Emissionen im Bedarfsfeld Wohnen, also für Energie, für Heizen, Warmwasser, Strom, um lediglich 3,8% gesunken sind, also nur sehr gering zurückgegangen sind. Dabei kann es natürlich sehr unterschiedliche Ausgangslagen geben, ob man MieterIn oder Eigentümerin der eigenen vier Wände ist. Und wir möchten heute gerne beides beleuchten. Denn wenn man beginnt, sich dann mit den technischen Möglichkeiten oder auch der Förderlandschaft auseinanderzusetzen, kommt oft der Punkt, an dem das eigene Alltagswissen nicht mehr ausreicht, um Entscheidungen zu treffen, was das Richtige sein könnte. Welche Möglichkeiten es gibt und was man dabei beachten sollte, kann mit Sicherheit unser heutiger Gast illustrieren. Wir haben Matthias Ederhof eingeladen, um mit uns über die Themen zu sprechen. Matthias Ederhof ist Gründungsvorstand der Energiegenossenschaft Energienetz Hamburg, die seit 6 Jahren in Hamburg aktiv ist und die Energiewende mit mehr Bürgerbeteiligung voranbringen möchte. Durch die urbane Wärmewende, durch Ansätze wie das Mieterstromkonzept. Was das konkret ist, dazu werden wir später noch mehr hören. Gleichzeitig ist er auch Mitbegründer und Sprecher der Solaroffensive Hamburg. Auf der Homepage heißt es dazu, die Solaroffensive Hamburg ist ein offenes Bündnis von Energiewendeunternehmen, Energiegenossenschaften, Verbraucherschutzorganisationen und Klimaschutzorganisationen, die die Energiewende auf Hamburgs Dächer bringt. Herr Ederhof ist darüber hinaus auch Mitinitiator der Bürgerinitiative Tschüss Kohle gewesen. Ein breites Portfolio an Aktivitäten also, um die Energiewende auf unterschiedlichen Wegen mitzugestalten und auch einzufordern. Herr Ederhof, zunächst, haben Sie Ergänzungen hierzu?
Ja, Sie haben das schon gut charakterisiert. Ich habe mich auch damals für den Volksentscheid zur Regionalisierung der Energienetze in Hamburg engagiert und für weitere Projekte. Beispielsweise droht in Neumünster jetzt aktuell eine Privatisierung von einer Fernwärme, von der kommunalen Fernwärme. Auch da engagiere ich mich. Ich bin im Grunde Überzeugungstäter für die Bürgerenergiewende und ich glaube, dass es immer das Zusammenspiel braucht zwischen außerparlamentarischen Willensbildungen, nicht als Einzelperson, sondern immer als Gruppe, gemeinschaftlich und der Überzeugung von den eher progressiven Kräften in den Parlamenten.
Ja, dann würden wir sehr gerne hören, wie Sie die Möglichkeiten der Energiewende von unten einschätzen. Warum sollten noch sehr viel mehr Dächer Hamburgs blau werden? Was können MieterInnen tun? Was können EigentümerInnen selbst anstoßen? Und wo sollte man sich fachkundige Unterstützung holen? Und welche Rolle kann dabei auch zum Beispiel die Solaroffensive spielen?
Ja, ich fange mal mit dem letzten an. Die Solaroffensive Hamburg hat sich vor 3,5 Jahren gegründet, als die Bundesregierung den Entwurf für ein Mieterstromgesetz vorgelegt hat, weil damit zum ersten Mal auch die Mieterinnen und Mieter vor allen Dingen in den Städten eben auch an der Energiewende praktisch teilhaben konnten. Und der erste Entwurf sah auch vor, dass die Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften dann selber machen können. Das ist leider rausgeflogen und bis heute nicht vernünftig gelöst. Aber der erste Entwurf war wirklich vielversprechend und das war für uns in Hamburg der Startschuss. So, jetzt müssen wir das Thema nach vorne bringen, müssen es bekannt machen durch Informationen, durch Beratung. Das sind eigentlich schon die wichtigsten Schritte. Also es ist noch zu wenig bekannt, dass sich Photovoltaik sowohl in Hamburg als auch eben auf Mehrfamilienhausdächern lohnt. Und leider haben wir nur einen geringen Prozentsatz bisher der Dächer blau bekommen. Da könnte deutlich mehr passieren. Man kann aber auch Dinge als Einzelperson tun. Da kommen wir vielleicht dann nachher noch zu. Also man muss jetzt gar nicht immer die etwas größeren Mieterstromprojekte gleich forcieren. Man kann selber als Verbraucher eine Menge tun.
Können Sie vielleicht direkt erklären, was hat es mit dem Mieterstromkonzept auf sich?
Was hat es mit dem Mieterstromkonzept auf sich? Genau. Im Grunde braucht es zwei Komponenten. Das eine ist eine Photovoltaikanlage, also eine Anlage, die aus Sonnenlicht Strom erzeugt, immer dann, wenn die Sonne scheint, und diesen Strom möglichst zu einem möglichst großen Anteil im Haus an die verschiedenen Mietparteien oder auch Eigentümerparteien weiterleitet oder direkt beliefert. Und zusätzlich kann auch der Allgemeinstrom, der Fahrstuhlstrom oder eine Wärmepumpe, falls sie installiert ist, oder auch vielleicht auch Ladesäulen damit betrieben werden. Das bedeutet, dass weniger Strom aus dem Netz, aus dem allgemeinen Netz bezogen wird im Gebäude und ein gewisser Anteil direkt vom Dach geliefert wird. Und Mieterstromanbieter, so regelt das Mieterstromgesetz das, sollen immer eine Vollversorgung anbieten. Also die Mietparteien, die da mitmachen bei so einem Angebot, die bekommen dann eine Mischung aus Sonnenstrom und aus Netzstrom. Das ist das Mieterstromkonzept, genau.
Und wer wird da aktiv, also wer bietet das an? An wen muss man sich da wenden?
Also es gibt eine ganze Reihe von Anbietern. Ich würde mal sagen, es gibt ein halbes Dutzend Anbieter, die hier in Hamburg ansässig sind, aber es gibt auch ein weiteres halbes Dutzend überregionale Anbieter, die von außerhalb das auf dem Hamburger Markt anbieten. Der Hamburger Markt ist spannend, weil durch die Solarpflicht, die wir jetzt im Neubau bekommen, ab 2023 die Nachfrage da deutlich zunehmen wird. Und dazu gehören Ökostromunternehmen, dazu gehört aber auch die Bürgerenergiegenossenschaft Energienetz Hamburg. Dazu gehören auch klassische Energiekonzerne, die da zunehmend reingehen. Das ist aber nicht so ganz, ganz trivial. Also Mieterstrom ist schon ein spezielles Thema, auch für die Anbieter.
Und können MieterInnen da selbst aktiv werden oder muss man dafür Eigentümerin sein in einer Eigentümergemeinschaft? Wie verläuft das?
Der Mieter und die Mieterin kann immer aktiv werden. Das ist sogar auch sehr wichtig, dass die Vermieter, also die Gebäudeeigentümer, merken, da besteht ein zunehmendes Interesse. Eine einzelne Person kann immer auch aktiv werden. Das besonders wirksam wird es aber, wenn die Eigentümer und die Wohnungsgesellschaften das vermehrt hören. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich hier zu verabreden, andere anzusprechen, andere Nachbarn, die damit auch die Ohr überlegen, was können sie für den urbanen Klimaschutz und für die Energiewende tun. Am Ende entscheidet allerdings der Eigentümer über so ein Projekt. Das ist einfach durchs Grundgesetz geschützt. Das Eigentum hat Rechte und Pflichten und zu den Rechten gehört dann auch, was im Gebäude ergänzt, umgebaut oder erneuert oder für den Klimaschutz getan wird. Aber es ist eben Zusammenspiel. Also viele Wohnungsgesellschaften in Hamburg, gerade mittelständische, stehen diesen Themen sehr offen und experimentieren vereinzelt auch damit. Es ist also keineswegs so, dass die Immobilienbesitzer, da gibt es ja eben auch eine ganze Bandbreite, dass die alle dagegen sind. Also ganz im Gegenteil. Für viele ist das Neuland, aber wir haben ja zu Hause auch, ich sage es jetzt mal etwas plakativ, eine Greta oder eine männliche Version der Greta haben. Die überlegen sich auch, was können wir für die Zukunft, für die nachfolgenden Generationen tun. Und die Eigentümer von Gebäuden haben einen großen Klimaschutzhebel in ihrer Hand. Sie können was bei den Dächern tun, sie können was bei der Dämmung tun und sie können auch was bei der Heizungsmotorisierung tun. Mhm. Viele wollen das auch, sind aber teilweise noch unsicher und brauchen noch mehr Informationen und wollen es ausprobieren. Und wenn dann das ergänzt wird durch Nachfragen seitens der Mieter, dann kann das an Geschwindigkeit zunehmen.
Ja, vielen Dank für die erste Einführung in das Thema. Da wird schon deutlich, dass es Möglichkeiten gibt, große und kleine, aber auch, wo erste Hindernisse liegen. Im Rahmen des Projekts ist bei uns auch immer wieder Thema, was eben Bewohnerinnen bei der Energiewende umtreibt. Für den Podcast haben wir hier LokstädterInnen aufgerufen, einmal von ihren Erfahrungen zu berichten, uns Fragen zu stellen oder auch Statements abzugeben, was sie derzeit dazu bewegt. Und als Audionachricht hat uns dazu eine Einsendung erreicht, die wir jetzt kurz einspielen und dann darüber weitersprechen.
Wenn ich auf Luftaufnahmen über Lokstedt schaue, dann sehe ich die vielen Flachdächer und das große Potenzial für Solarenergie. Und wenn ich mich dann frage, warum so wenig geschieht, kann ich zumindest eine Teilantwort selbst liefern. Es handelt sich ja meistens um Mehrfamilienhäuser, solche wie das, in dem ich selbst wohne und einer der vielen Miteigentümerinnen bin. Um aber in einer Eigentümergemeinschaft eine solche große Investition auf den Weg zu bringen, muss sich erst die in der Regel recht heterogene Eigentümerschaft auf eine Lösung einigen können. Da sind aber erhebliche Hürden, die man erstmal nehmen muss. Erstens, dass die Beiräte, die die Eigentümer vertreten, das Interesse, die Kompetenz und die Energie aufbringen, ein solches Vorhaben voranzutreiben. Das sind aber schon drei hohe Anforderungen. Zweitens kommt es erschwerend hinzu, dass sich die Wohnungseigentümer sich gerade deswegen für eine Eigentumswohnung mal entschieden haben, um sich nicht um alles selbst kümmern zu müssen. Dafür zogen sie vor, für eine Verwaltung zu bezahlen, das sich kümmern soll. Drittens befinden sich viele der Eigentümer in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Da gibt es einige, die sich in ihren verbleibenden Lebensjahren nicht mehr auf ein großes Abenteuer einlassen wollen. Andere machen sich Sorgen über die eigene Finanzkraft und schließlich diejenigen, die die Energiewende vorantreiben wollen. Und letzten Endes ist es auch nicht selten, dass die Eigentümer gerade bei hohen Investitionen nicht volles Vertrauen in ihre Verwaltung haben. Sie würden lieber eine unabhängige Beratung heranziehen, die nicht selbst ein finanzielles Interesse an einer bestimmten Lösung hat. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Kooperation gleichgesinnter Eigentümergemeinschaften sich gegenseitig stärken könnte. So könnten eher der nötige Mix an Kenntnissen und an Fähigkeiten und an Kompetenzen und an Zeitverfügbarkeit zusammengebracht werden können, um die technischen und die finanziellen Alternativen zu erörtern und vielleicht gemeinsam auch unabhängige Expertise einzukaufen. Aber vor allem der Austausch untereinander, das muss ermöglicht werden. Alles durchzusprechen, Spreu vom Weizen zu trennen, die Seriosität und Passgenauigkeit von Lösungsansätzen zu sortieren, um Sicherheit zu gewinnen. Und wer weiß, vielleicht sogar gemeinsame Projekte oder Teilprojekte anzuschieben. Das alles gilt natürlich nicht nur für Solarenergie, sondern vielleicht auch für gemeinsame Heizanlagen, vielleicht auch Erdenergie. Entscheidend ist es, dass man die Lähmung überwindet.
Ja, darin in der Audionachricht werden sehr zentrale, sehr große Herausforderungen angesprochen, die vor allem in Eigentümergemeinschaften auftreten. Und auch erste Lösungsideen werden ja überlegt. Darüber hinaus haben wir noch schriftlich Fragen erhalten, welche Möglichkeiten eigentlich konkret für Mieterinnen mit Balkon vorhanden sind, also Stichwort Balkonmodule für Solar, und welchen mobilen Einsatz es beim Camping für den Wohnwagen gibt, also inwiefern Solar als wickelbare Folie eine Option ist und was es da dann an Speicherausstattung oder Ähnlichem braucht oder wo man sich hierfür gut informieren kann. Herr Ederhof, was kann getan werden, wenn wir uns die Problemlagen und Wünsche anhören, die jetzt gerade in den Einsendungen hervorgetreten sind?
Wir fangen mal mit den etwas komplexeren Dingen an, und zwar von der Audionachricht. Also es ist bemerkenswert, wie viele Gedanken da die Hörerin sich gemacht hat. Versucht da mal der Reihe nach drauf einzugehen. Also in der Tat, eine Wohneigentümergemeinschaft hat einen Konsens, das ist das Ziel, gemeinsam Eigentum zu erwerben und zu bewirtschaften, / zu bewohnen. Das ist ja unterschiedlich, dann wird es ja teilweise auch vermietet. Und das ist aber der Konsens. In allen anderen Lebensfragen entwickelt sich in normaler Weise die Gemeinschaft auseinander. Am Anfang hat man vielleicht noch mehr Werte, aber das ändert sich im Laufe des Lebens. Das ist ja auch ganz natürlich. Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, soll jeder sein Ding machen. Das macht es in der Tat schwieriger, sich später auf ein neues gemeinsames Projekt zu verständigen, was aber gar nicht so kompliziert ist, wie das jetzt hier so anklang in der Audionachricht. Also da will ich so ein bisschen die Sorge nehmen. Also zum einen gibt es wirklich Standardverfahren, wie man schon frühzeitig in einer ersten Informationsphase sich nähern kann. Es gibt 3 Fragen, die bei jedem Photovoltaikprojekt, egal ob Mieterstrom oder in einer anderen Konstellation auftreten. Das ist, was ist mit meiner Statik? Wie lange hält meine Dachhaut noch? Also Dachziegel oder Bitumenbahnen oder Blechdach, je nachdem, was drauf ist. Und wie sieht das mit der Verschattung aus? Und zwar die Frage der Verschattung kann ich selber klären. Da brauche ich keinen Experten. Statik und Dachhaut, Lebensdauer, da brauche ich die Unterstützung von der Verwaltung. Und das war jetzt ja auch eine Teilfrage. Vertrauen, Verwaltung. Gut, ich selber lebe jetzt nicht in einer Wohnung, wo ich in einem Haus, wo ich mit einer Verwaltung zu tun habe. Ich verwalte mich selbst. Aber also ich würde mal sagen, das Vertrauen ist eine ganz hohe Währung. Also wenn das nicht da ist, dann besteht eventuell noch ein anderes Problem. Auf der anderen Seite sind Verwaltungen wirklich nicht die richtigen Ansprechpartner, um über gemeinschaftliche Photovoltaikprojekte die Eigentümergemeinschaft zu beraten. Dafür gibt es in Hamburg ganz, ganz tolle Angebote, und zwar nicht erst seit kurzem, sondern schon seit einiger Zeit. Ich würde da mal jetzt die beiden wichtigsten Angebote nennen. Das eine sind die Energielotsen. Das ist von der Stadt Hamburg bereitgestellt, und das ist ein Zusammenschluss aus der Verbraucherzentrale, aus dem Solarzentrum der Handwerkskammer und CBAU ist der dritte Partner. Und die bieten wirklich eine hochkompetente Beratungsleistung an. Wenn es dann komplizierter wird im Bereich der Mieterstromthemen, dann arbeiten die Energielotsen auch eng mit der Solaroffensive Hamburg zusammen, weil dort dann auch unter anderem ein Teil der möglichen Anbieter dort auch zu finden ist. Also die zweite Anlaufstelle wäre jetzt für solche Interessenten hier tatsächlich die Solaroffensive Hamburg. Kann man eingeben in den Suchmaschinen, dann kommt man relativ schnell auf die Seite solaroffensive-hamburg.de. Also da möchte ich ein bisschen die Angst nehmen. Und die Verwaltung kann einen klaren Auftrag bekommen. Also die eigene Information ersetzt das nicht, aber die Verwaltung kann schon von der Wohneigentümer-Gemeinschaftsversammlung, die ja einmal im Jahr mindestens tagen muss, meistens im Frühjahr, liebe Verwaltung, was können wir bei uns tun? Wie sind die technischen Voraussetzungen? Und es braucht auch jetzt noch nicht einen einstimmigen Beschluss. Im Gegenteil, auch für die spätere Umsetzung braucht es dank einer Gesetzesänderung im Herbst letzten Jahres keinen einstimmigen Beschluss mehr. Selbst wenn die Satzung das vorsieht, reicht eine 75% Mehrheit in der Eigentümerversammlung. Insofern ist da die Hürde auch ein bisschen gesenkt worden. Und dann wurde ja noch angesprochen, unterschiedliche Finanzkraft und kein großes Abenteuer. Also da, was die Finanzkraft angeht, da kann ich jeden beruhigen. Eine Wohneigentümergemeinschaft muss in der Regel kein Geld in die Hand nehmen, weil diese Projekte sich rechnen. Es gibt Ausnahmesituationen, wenn zum Beispiel Teilverschattung da ist oder es sehr, sehr aufwendig zu realisieren ist, dass man eventuell dann über einen Zuschuss nachdenken muss. Aber in der Regel sind die, gerade wenn viele den Strom dann auch von dem Mieterstrompartner beziehen, dann ist das eine gute Sache und eigentlich sondern ganz bestimmt eine Win-Win-Win-Situation für die Menschen, die dort wohnen und auch das Eigentum haben, für den Anbieter von Mieterstrom und den Betreiber der Anlage und auch für den Klimaschutz. Und was das große Abenteuer angeht, also wir sind schon mittendrin in einem riesigen Abenteuer und wir müssen uns alle stellen, was wir selber in unserem Nahumfeld im Rahmen unserer Entscheidungsmöglichkeiten tun können für den Klimaschutz. Das ist das eigentliche Abenteuer und nicht jemanden Dritten zu beauftragen, jetzt mal die technischen Dinge zu klären und dann in einer zweiten Entscheidung die Umsetzung zu beauftragen. Also das finde ich kein Abenteuer. Das Abenteuer ist, schaffen wir es rechtzeitig, den Klimaschutz auch in der Stadt voranzubringen. Jetzt gucke ich mal auf meine Notizen. Am Schluss gab es hier noch eine Idee, eine Kooperation der Wohneigentümergemeinschaften untereinander. Das ist eine prima Idee. Ich halte das aber nicht für erforderlich, um das Thema voranzubringen. Und ich halte es auch für schwierig, weil einfach die WEGs so heterogen sind. Und zwar einmal innerhalb einer WEGs, aber auch, wir haben ja mit einer Menge Wohneigentümergemeinschaften schon zu tun in den Beratungssituationen. Und da gibt es so ein breites Spektrum. Also, dass die sich dann untereinander vernetzen, austauschen, bis wir das erreicht haben, dann ist es doch besser, zu den Experten zu gehen. Also bei der Solarfunktion über Hamburg einerseits auch, und aber andererseits bei den Energielotsen, weil die machen das tagtäglich. Da gibt es versierte Energieberater. Kommt man viel schneller zum Ziel. Man muss einfach nur mal Kontakt aufnehmen und sich inspirieren lassen.
Wahrscheinlich macht das aber ja Sinn, sich mit Leuten auszutauschen, die den Weg schon gegangen sind, um einfach da auch nochmal Schlagwort Vertrauen in den Prozess zu gewinnen. Jetzt gibt es in Lockstedt schon ein Mieterstrommodell, ist das richtig?
Mindestens eins.
Davon
haben wir realisiert, genau, zusammen mit der Buchdrucker Wohnungsgenossenschaft in der Straße hinter der Lieb, genau. Ja. Also da kann man sich tatsächlich dann auch mal das angucken. Da kann man auch von unten eine Menge sehen, das sind Schrägdecken. Man sieht dort zum Beispiel, dass die Dächer blau sind, auf beiden Seiten, also Ost-West-Ausrichtung. Und man sieht dort auch einen neuen Schornstein, der von einem neuen Blockheizkraftwerk kommt. Also dort wurde eine integrierte Photovoltaik, Mieterstrom und Nahwärmeversorgung implementiert, mit der Folge, dass alle Bewohner, die da das Angebot annehmen, günstige Energiekosten dann eben verbuchen können.
Dann hatten wir ja noch das Schlagwort Balkonmodule, was vermutlich vor allem für Mieterinnen interessant ist, wenn man jetzt nicht in den Eigentümerstrukturen drinsteckt.
Genau, also Eigentümerstrukturen brauchen Vorlauf. Da muss ich schon mal einen etwas längeren Atem mit. Man muss ja dann auch auf so einer Eigentümerversammlung Entscheidungen anstreben gemeinsam. Wenn ich sofort was tun will zusätzlich, dann kann ich in der Tat mir ein oder zwei Photovoltaikmodule, also Module schaffen, die aus Sonnenlicht Strom machen und die beispielsweise entweder in meinem Garten aufstellen oder auf meinem Gartenhäuschen, wenn ich ein Grundstück bewohne, als Mieter oder als Eigentümer, oder in einem Mehrfamilienhaus auch auf dem Balkon aufstellen. Wichtig ist dabei natürlich eine möglichst große Sonnenausbreite. Also idealerweise sollte das dann eben nicht nach Norden ausgerichtet sein, sondern vielleicht am besten nach Süden oder Südosten oder Südwesten. Ich muss es vernünftig befestigen, also zumindest dann, wenn es außen am Balkon hängt. Ich habe ja dann auch eine Sicherungspflicht. Da sind die deutschen Gesetze recht klar. Also wenn das runterfällt und unten jemanden schädigt, dann habe ich da ein Problem, auch ein finanzielles Problem. Also vernünftig anbringen, vernünftig befestigen, auch dass es bei Windstärke 12 nicht wegfliegt. Und ich muss die Vorgaben beachten des Netzbetreibers in Hamburg, und zwar von Stromnetz Hamburg. Wir haben da eine eigene Informationsseite zugebaut. Da muss man in der Suchmaschine einfach nur eingeben Balkon PV Hamburg oder Balkon PV Stromnetz Hamburg, und dann kriegt man da auf einer Seite sehr übersichtlich alle Dinge genannt, die man beachten muss. Da stehen dann Dinge drin, dass man einen bestimmten Stecker verwenden soll, dass das fachgerecht auch elektrisch installiert sein muss, sind aber jetzt keine riesigen Hürden. Am Ende geht es darum, dass sozusagen elektrische Risiken, die dadurch entstehen können, aus Sicht des Netzbetreibers dass das minimiert wird. Darum geht es im Kern, ja. Und dann muss man natürlich auch noch überlegen, was mache ich denn eigentlich mit Strom, den ich zu viel erzeuge? Und da ist der Netzbetreiber eindeutig, solche Balkon-PV-Module sollen keinen Strom in das Netz einspeisen. Trotzdem muss ich das anmelden. Also ich muss dem Netzbetreiber Bescheid sagen, ich betreibe so ein PV-Modul oder zwei auf meinem Balkon und der möchte das ganz gerne wissen. Das klingt jetzt so ein bisschen aufwendig, bürokratisch ist es nicht wirklich. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, dass wir in Deutschland und speziell in Hamburg eins der sichersten Stromnetze haben. Wir haben ja auch Schwerindustrie, die sehr stark von der unterbrechungsfreien Stromversorgung abhängen, genauso wie sicherheitsrelevante Einrichtungen. Also Krankenhäuser haben in der Regel eine Notstromversorgung, aber es gibt andere Bereiche, wo wir einfach darauf angewiesen sind. Und wir haben im Jahr hier nur ungefähr 12 Minuten Stromausfall statistisch im Schnitt. Und das kriegt man nicht umsonst. Das kriegt man eben nur, wenn alle sich an die technischen Regeln halten. Und dafür sorgt der Stromnetzbetreiber. Also so eine kleine Lanze dafür, dass Stromnetz Hamburg das zwar unterstützt, aber eben sehr klare technische Richtlinien daraus gibt. Dann ein anderer Punkt, den jeder sofort machen kann, ist, sich mal die Stromrechnung anschauen und einfach mal gucken, bei wem bin ich denn eigentlich? Also wir erleben ganz häufig, dass Menschen begeistert sind, wenn sie in eine neue Wohnung ziehen, aber sich nicht drum kümmern, woher der Strom kommt. So. Und dann fällt man automatisch in den sogenannten Grundversorgertarif. Der ist sehr teuer, zurzeit zwischen 31 und 32 Cent pro Kilowattstunde. Und der Grundpreis, der liegt dann auch, und Grundgebühr liegt auch weit über 10 Euro, ich glaube bei 12 Euro im Moment. Und man kann jetzt zwei Dinge dann tun, wenn man sich die Stromrechnung anguckt. Erstens, ich kann Geld sparen und zweitens, das ist mindestens genauso wichtig, ich kann was für den Klimaschutz tun. Wenn ich zu einem Anbieter wechsle, der nachweislich nicht nur Ökostrom anbietet, das tun viele, das ist aber eine reine Zertifikate-Geschichte, davon würde ich eher abraten. Also wenn man wechselt, dann sollte man sich nicht nur nach dem Preis erkundigen, sondern wirklich auch den Anbieter sich genau anschauen. Das kriegt man nicht raus, indem man nur Check24 oder Verivox da eine Suchmaschine anwirft, sondern man muss sich dann die Anbieter dann ein bisschen genauer angucken. Und Kriterien, die einem da helfen können, hat veröffentlicht jährlich die Organisation Robin Wood. Das ist eine Umweltorganisation, die sich seit über 10 Jahren um die Bewertung von Ökostromanbietern kümmert. Und die haben da ganz tolle Richtlinien aufgestellt. Da würde ich empfehlen, einfach mal suchen nach Robin Wood, Ökostromvergleich heißt es, glaube ich. Und da kriegt man die Kriterien raus. Ein Anbieter steht dort nicht auf der Seite. Ich habe das jetzt gestern nochmal mir angeschaut, der aber unbedingt auch empfehlenswert ist. Das ist Hamburg Energie. Und der große, ich will jetzt natürlich hier keine selektive Wertung machen. Also natürlich gehören auch Unternehmen wie Naturstrom, Greenpeace Energy, EWS Schönau und Bürgerwerke beispielsweise, die als Genossenschaft organisiert sind, natürlich auch dazu. Aber bei Hamburg Energie gibt es noch einen Unterschied. Sie bauen nicht nur selber Anlagen für die Energiewende und den Klimaschutz, sondern die gehört uns allen. Und sollten die Gewinn machen, dann fließt das sozusagen an uns wieder zurück. Und das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Und der Erfolg, was die Kundenzahlen angeht, gibt Hamburg Energie recht. Aber ich will keine Empfehlung ausgeben. Genauso sind die anderen empfehlenswert, die auf der Seite von Robin Wood heißt es. Robin Wood dort auf der Seite gelistet.
Sehr schön. Dann einmal knapp zusammengefasst. Sie haben jetzt ganz, ganz viele Ansatzmöglichkeiten und Anknüpfungspunkte genannt. Was würden Sie, der erste Schritt, den Sie einer Mieterin oder einem Eigentümerin raten würden?
Der erste Schritt ist, sich bei einem der Beratungsangebote zu informieren. Energielotsen und Solaroffensive Hamburg. Und auch auf den Webseiten von beiden gibt es schon eine Menge Informationen, zum Beispiel über die Gebäudeklassen, Förderinstrumente, Betriebsmodelle. Information ist der entscheidende erste Schritt. Und normalerweise ist es so, dass dann schon die ersten Ideen kommt. Und der zweite Schritt ist Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen. Es sei denn, ich kann selber entscheiden. Im Einfamilienhaus, wenn mir das gehört, dann kann ich sofort entscheiden. Aber als Mieterin oder Mieter oder als Teil einer Eigentümergemeinschaft Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen, das ist der nächste Schritt.
Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Antworten. Wir nähern uns jetzt schon dem Ende unserer heutigen Folge und ja, können festhalten, dass noch viele Dächer Hamburgs blau werden können. Dass es verschiedene Anlaufstellen, städtische Anlaufstellen gibt, wo es sich lohnen kann, anzufragen, was im jeweiligen Fall sinnvoll sein könnte. Und dass eine Option allen offen steht und schnell gemacht ist, der Wechsel zu einem Energieanbieter, der selbst in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiert. Das war unser heutiger Podcast zum Thema Energiewende von unten. Weiter geht es voraussichtlich in etwa einem Monat. Dann wird unser Fokus auf klimafreundlichem Alltagshandeln liegen. Viele möchten sich klimafreundlich verhalten, was im Alltag manchmal aber gar nicht so leicht ist. Wir wollen darüber sprechen, wie man dabei Strategiefähigkeit erlangen kann. Also nicht jeden Tag aufs Neue unzählige kleine Entscheidungen treffen muss, sondern Hebel und strukturelle Veränderungen in den Blick nimmt. Dafür sprechen wir mit Anita Engels, Professorin für Soziologie, insbesondere Globalisierung, Umwelt und Gesellschaft und Leiterin unseres Forschungsprojekts. Wir werden wieder über unsere Social-Media-Kanäle dazu aufrufen, Statements und Fragen einzusenden. Schauen Sie also gerne vorbei und besuchen Sie auch unsere Homepage, um sich über weitere aktuelle Entwicklungen im Projekt zu informieren, über Veranstaltungen oder Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Die Links finden Sie dann unter dem Podcast. Und alle 3 Monate erscheint auch unser Newsletter, der alle Neuigkeiten kurz und knapp zusammenfasst. Falls Sie den erhalten möchten, gerne eine Mail schreiben. Und in unserem Podcast sollen immer Lockstädter Perspektiven und Themen im Mittelpunkt stehen. Falls Sie also Fragen, Meinungen oder auch einen Themenvorschlag haben, schreiben Sie uns das alles gerne als Kommentar unter dem Podcast oder in den Social-Media-Kanälen. Und auch das heutige Thema wurde aus Lockstedt an uns herangetragen. Lieber Herr Ederhof, vielen, vielen Dank noch einmal, dass Sie heute mit dabei waren, für Ihre Expertise und die Einschätzungen und Antworten, die Sie uns gegeben haben.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung und lassen Sie uns auch die Lockstädter Dächer blau machen und ich wünsche mir, dass Sie alle schnell aktiv werden und irgendwas tun, was auch immer. Jeder Schritt hilft, um den Klimawandel zu begrenzen.
Vielen Dank. Wir hoffen, Ihnen hat der Podcast gefallen und würden uns sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Lockstädter Klimagespräche.